Halleluja! Da sind wir wieder. Geht, predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, schmeißt Dämonen raus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Das ist unser Auftrag. Der gilt bis heute. Da hat Jesus dort mal die Jünger gegeben, aber er gilt bis heute. Weil Jesus hat gesagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hat das nochmal aufgegriffen in Markus 16, können wir es nochmal anlesen. All das soll in die Gemeinde hineingehen. Und dann hat er gesagt in der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis ans Ende der Welt. Wir haben vorhin gehört von der Zuflucht. Und das ist mir ganz ein wichtiger Gedanke, die Zuflucht. Ich brauche die regelmäßig. Ich sage nicht jeden Tag, dass ich in Zuflucht muss, sondern manchmal trete ich einfach vor der Herr. Aber es gibt die Momente, wo man in Zuflucht muss gehen. Und dann, ich habe Annette das schon öfters gesagt, ich fühle mich einmal wie ein Kindsgeburt mit einem Täschchen umgehängt, komme ich vor Gott und sage, ich kann nichts. Ich kann nichts. Mein Täschchen ist sogar leer. Das ist Zuflucht. Und dann habe ich den Vater, der uns beschrieben wird, im verlorenen Sohn, in diesem Beispiel, der wartet, der dich umarmt, der dich nimmt, der dich liebt. Zuflucht. Und dann haben wir heute Morgen in den Gebet gehört, wie sollen wir denn rausgehen? Leute, Zuflucht ist nicht der Dauerzustand der Gemeinde. Zuflucht ist ein Ort, wo wir so gern gehen können und wo wir mit Gott knuddeln und alles. Aber es gibt einen Moment, wo wir uns umdrehen, wenn wir vor Gott in dem Kindsgitnäschli gestanden sind und sagen, Herr, ich brauche einfach mal eine Umarmung, dann ist das gut. Aber dann geht es auf die andere Seite, dass Gott uns sagt, jetzt legen die Waffenrüstung an. Legen sie an. Dass ihr könnt Widerstand leisten. Dass ihr könnt überwinden. Dass ihr siegreich werdet. Und das Überwinden, das passiert halt nicht einfach nur mit Handfalten. Sondern da muss man anpacken. Da heisst, stönt, gürtet mit dem Gürtel von der Wahrheit, angetan mit dem Panzer von der Gerechtigkeit. An den Beinen gestiefelt, Bereitschaft, das Evangelium rauszutragen. Vor allen Dingen aber auch der Schild zu nehmen vom Glauben und der Helm vom Heil auf den Deckel. Und das Schwert, wo Gottes Geist, das Wort Gottes lebendig macht, durch unseren Dienst. Es gibt eine Zuflucht wie Gott. Und es gibt einen Angriff in die Welt. Ein Soldat, der ausgerüstet ist in der Waffenrüstung, geht raus, er probiert es. Geht, predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund. Das ist ausrichtig von der Gemeinde. Wir leben in einer Zeit von Wachkoma-Christen. Wir sind im Wachkoma. Wir hören Gottes Wort. Wir essen. Aber wir sind irgendwie da. Wissen nicht, wieso. Das ist eingebrochen. Vor vielen Jahren ist das eingebrochen gemeint. Und es ist immer schlimmer geworden. Wir haben in den 80er Jahren haben wir noch Evangelisationen gehabt, in der ganzen Schweiz. Und alle haben sich immer mehr zurückgezogen. Immer mehr in das Wachkommen. In die Zuflucht. Und das ist gut. Wir haben das gebraucht. Aber jetzt ist die Zeit vom Aufbruch. Ich bin so dankbar, habe ich bei euch gesehen, Erweckungsgebet. Halleluja! Heißt, aber ein Wachkoma-Patient ist noch schlimmer als einer, der schläft. Da muss man eigentlich ginken. Aber am besten ist Lobpreis, weil im Lobpreis erwacht der Geist in dem, der im Wachkoma ist, und erwacht zu neuem Leben. Beten wir darum. Leute, das tut mir richtig weh, wenn ich das sehe, wo wir stehen in der Schweiz, wo wir stehen in Europa. Glauben wir unsere Gebete noch? Oder beten wir einfach, weil wir sie sollten beten? Es müssen Zeichen und Wunder geschehen in unserer Mitte. Und euer Chef, der Thomas, hat mir geschrieben, er wette, dass Feuer fällt. Leute, wenn Feuer fällt, das tut nicht nur gut. Und viele haben das falsch verstanden im Neuen Testament. Wenn es Feuer fällt, das tut weh. Das ist Reinigung. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es hat nichts damit zu tun, mit Kraft und vorwärts zu gehen. Das Feuer ist immer das Gericht Gottes. Ist immer neue Ausrichtung von dem, was es trifft. wo am Pfingsten das Feuer gefallen ist, ist das Feuer in die Leute reingegangen, jeder hat die Flammen bekommen und es ist gereinigt worden, dass das Wasser Gottes vom Heiligen Geist hat können durch ihn fließen und Neues in Gang setzen. Und ich komme da hin als Evangelist, und das muss ich einfach nochmal sagen, wenn wir da hinkommen, ich weiß nicht, wie es die anderen Pfarrer haben, die da kommen, aber wenn wir kommen, um Menschen zu retten, laden die Leute ein, ich lege euch das aufs Herz, laden die Leute ein, das ist für uns Lebenselixier. Wie sollen wir denn als Evangelisten tätig sein, als Ehepaar, wenn, das machen wir auch. Wir sind auch Erweckungsprediger, das stimmt. Für die Gemeinde sind wir Erweckungsprediger. Aber unsere Sehnsucht steht danach, dass wir die Leute die Hand auflegen und sie gesund und gereinigt werden, wiederhergestellt werden. Das gilt auch für euch, das ist ganz klar. Das beschäftigt uns ganz stark. Herr Jesus Christus, ich bitte dich einfach heute Morgen, dass du mir hilfst, dort anzuschliessen, wo der Worship wirklich uns hergebracht hat, in deine Gegenwart, Jesus Christus. Segne uns, ich bitte dich unter Tränen, dass du, Herr, dich erbarmst und uns bewegst. Und dass du uns die Rüstung anleihst. Hey, wir haben es verlernt, ehrlich gesagt, wir haben es wirklich verlernt. Wir brauchen wieder deine Hilfe. Wir kommen zu dir und sagen, Herr, kehr uns um, dass wir rausgehen in unser Schweizerland, wo wir lieben. Segne unser Land, bewahre unser Land, hilf unseren Politikern, dich ganz neu zu empfangen. Jesus, wir können es fast nicht mehr hören, wie Gott los das kommt. Darum bitte ich dich um ein Gottesurteil im Bundesrat. Ein Gottesurteil, dass du über Nacht diesen Bundesrat einfach ein Segen gibst, wo sie nicht wissen, woher er kommt und dich müssen bekennen. Jesus. Amen. Die Anbetung heute Morgen war der Hammer. Jesus, Jesus. Und ich kann euch nichts anderes sagen. Ich habe heute Jesus-Predigt vorbereitet, um euch zu stärken. Um auch zu zeigen, was das bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir haben Jesus oft so einnivelliert auf ein bisschen mehr als mir. Das ist viel zu wenig. Jesus, der Platz, wenn ihr nachher zulässt, es platzt. Eure Vorstellungskraft geht weit über alles raus. Also das lupft alles weg. Aber bevor das, da steht noch meine Frau. Nicht wie ein Zwerg im Wald, sondern als meine geliebte Frau. Und wir sind jetzt ja in Spanien gewesen, 4 Wochen im Einsatz und in Ferien. Wir haben die deutsche Gemeinde an der Costa Blanca besucht und haben die Leute dort unten gestärkt, weil sie leben noch ein bisschen eine größere Bedrängnis. Dort hat der Staat jetzt darauf abgelegt, die Freikirche richtig, man kann sagen, zerstören. Unter ganz schwere Anforderungen. Also da gibt es nicht so einen Sitz wie bei euch, ob verheiratet oder nicht verheiratet, 1,50 Meter Abstand. 1,50 Meter Abstand. Eine Gemeinde, die es nicht so genau hatte, hat jedes Mitglied einen Buß von 3'000 Euro bekommen und der Gemeindeleiter 6'000 Euro. Die Polizisten sind reingelaufen, alle aufgeschrieben. Leute, da fragt sich manche Gemeinde, ob wir so überleben können. Darum das Gebet für die Schweiz. Wir sind für die Schweiz verantwortlich. Auch für Europa, aber vornehmlich für die Schweiz. Beten wir, dass unser Land ein Acher wird, wo neu gepflügt wird und das tief. Herr, schenke uns Erweckung. Annette hat auch ein Beispiel aus der Zeit, wo wir in Spanien waren. Annette, ich habe schon viel zu lang geredet. Dir gehört der Platz.
Also Spanien ist für uns ein Ort, wo wir jedes Mal zur Ruhe kommen und vor allem Gott zu uns redet. Und seit ungefähr 10 Jahren habe ich dort eine ganz liebe ältere Frau, ist eigentlich meine Ferienfreundin. Und sie ist von Anfang an, wo wir sie das erste Mal getroffen haben, eigentlich auch schon überzeugt gewesen, dass das kein Zufall ist. Und wir haben immer gute Gespräche gehabt, aber auch viel, viel in ihrem Leben, wo absolut durcheinander war und sie nicht gewusst hat, wo ich und aus. Und jetzt vor 2 Jahren hat sie sich für Jesus entschieden, also ist ein bisschen länger gegangen, wie ihr seht. Aber was sie mir dieses Jahr erzählt hat, was sie in dem Jahr mit Jesus erlebt hat, ich habe gesagt, Rita, ich muss mir das nachher aufschreiben. Das ist so ermutigend. Jetzt hast du dich entschieden für Jesus und es ist so interessant gewesen, was sie erzählt hat. Ich sage euch nur 2 Sachen. Sie hat einen wunderschönen Garten dort in Spanien. Es wächst natürlich auch gut, wenn man es bewässert. aber sie hat alle möglichen Pflanzen, wo man einfach bestaunt. Und sie sitzt so und schaut in ihren Garten und sagt, Jesus, wie willst du das jemals toppen, mein Garten? Und sie hat gewartet und sie hat Antwort gekriegt. Und Jesus hat in ihr Herz gesprochen und gesagt, wenn du deinen Garten nicht mehr hast, dann hast du mich. Und sie hat gesagt, Annette, ich habe Jesus. Das übertrifft alles. Jesus übertrifft alles. Hast du gewusst, dass es so gut ist, dass ich weiß, dass er lebt und auferstanden ist? Und das hat sie gesagt. Und ganz am Schluss, ich besuche sie so regelmäßig ein paar Mal, wenn wir dort sind, habe ich gesagt, Rita, hast du noch einen Wunsch? Und ich habe gedacht, das kann alles sein. Gang für mich posten oder ich will gerne mal dort hin. Sie schaut mich an und sagt, ich wünsche mir, dass du noch für mich betest. Stellt euch das vor. Ich habe ihre Hand genommen, mit ihr betet für Heilung und was mir eingefallen ist. Und wir sind auseinandergegangen und es ist mir so schwer gefallen, sie zum verlassen. Aber ich habe gesehen, was ein Mensch, wenn er Jesus annimmt, für eine Veränderung macht. Vielleicht seid ihr euch schon so gewöhnt, dass Jesus in euch ist, aber er schafft das auch bei uns. Er wirkt so mächtig und so gut. Und mich, wenn man jetzt mich heute gefragt hat, bis jetzt der Gottesdienst, was mich am meisten aufgestellt hat, dann sind sie das, ich weiß leider den Namen nicht. Es hat mich so beeindruckt, vorgehen und sagen, Gott weiß schon alles. Er weiß alles. Mhm. Und vielleicht sind wir einfach an dem Punkt, wo wir sagen, ich nehme es in Anspruch. Dann noch ein Beispiel vom letzten Freitag. Bin ich da in Zürich wieder gewesen und nach der Sommerzeit ist es auch für mich nicht einfach, wieder einzusteigen. Und wir sind so durch, haben Leute angesprochen und dann ist mir eine Familie aufgefallen. Ein Vater, eine Mutter und eine Menge Kinder, größere, kleinere. Ich habe sie angesprochen und dann haben sie mir zum Verstehen gegeben, dass sie aus Spanien sind. Mhm. Und innerhalb kurzer Zeit habe ich gewusst, ich kann das Spanisch nicht mit ihnen reden. Aber die Älteste von den Kindern, ja, die wird schon fast in meinem Alter sein, sie hat das genommen, den Zettel. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ob sie das nicht der ganzen Familie würde auf Spanisch vorlesen. Und sie hat das gemacht. Und die ganze Familie hat mit ihrer betet und Jesus angenommen. Also ich bin nur dabei gestanden, habe gelöst. Und alle haben sich riesig gefreut, dass sie Jesus angenommen haben in ihrer Muttersprache. Mhm. Und ich habe gedacht, Herr Jesus, wie ist das genial. Jetzt sind wir in Spanien gewesen und du schenkst uns in Zürich eine ganze Familie, die sich entscheidet für Jesus. Und sie sind in Spanien und gehen wieder zurück.
Danke. Halleluja. Mal. Also ich möchte ja nicht meinen, dass da nicht in Spanien niemand angesprochen hat. Es ist schwierig, mit dieser Frau auf die Straße zu gehen. Vor allem, wenn man am Markt geht und dann hat so viele Leute. Das ist für dann nicht jedes Mal ein Auftrag. Ich denke jetzt, ich bin auch da. Kümmere dich um mich. Ich arme Mann. Hilf mir. Ich komme dann daheim wieder etwas zu essen. Über sie. Da hat es einen Perlenverkäufer gehabt. Das ist natürlich schon fast biblisch. Da musst du ansprechen, oder? Da nicht. Du. Ich denke, okay. Der Tag geht also vorbei. Es ist lang gegangen. Aber ich kann nichts sagen. Sie macht es für den Herrn und der Herr hat den ersten Platz in ihrem Leben. Ich komme an zweiter Stelle, mit dem habe ich mich abgefunden. Und das ist gut so, weil sie lässt mich natürlich auch. Und wir ergänzen uns. Und es ist so schön zu sehen, wenn einer dann sagt, ja, ich bin Agnostiker. Dann wird ein anderer sagen, ja gut, dann gehe ich. Ja, da nicht, das ist Agnostiker, ist ja noch gar nicht. Wenn du nicht gerade vom Teufel kommst, dann hörst du jetzt mal richtig das Evangelium. Und dann ist der wirklich auf seinem Stuhl genagelt fest gewesen. Keine Kundschaft kommt, die anderen Stellen sind und er muss das Evangelium hören. Und nächstes Jahr weiss ich, oder wenn wir nächstes Jahr wieder dort wären, wenn Gott das wieder zulässt, dann weiss ich schon, wo sie einen zielt auf dem Markt, zu dem Perlenverkäufer. Und wir beten jetzt schon, dass er zum Glauben kommt. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Und es geht heute gerade weiter. Jesus Christus ist die Chance für dein Leben. Für dein Leben jetzt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Jesus, das sagt Gottes Wort, Jesus ist das Ziel, der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt von allem überhaupt. Da drinnen ist Jesus. Jesus, Gott begegnet durch sein Wort, durch Jesus euch, durch seinen Geist. Und immer kommen wir auf Jesus. Die unsichtbare Welt zielt auf Jesus. Die sichtbare Welt, das, was wir um uns herum sehen, zielt auf Jesus. Es geht alles. Alles geht um Jesus. Es ist das Schönste für einen Mensch, wo außerhalb ist, wenn du außerhalb bist von Gott, Gott noch nicht kennst, ist das Schönste, wenn du Jesus Christus hast kennenlernen. Es ist aber auch für jeden, der Jesus schon kennengelernt hat, für euch, ist es wichtig, Jesus immer wieder neu zu entdecken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel grösser Jesus ist, als man das kann fassen. Also ich staune einmal, dass viele Leute so ein gutes Wissen haben aus der Sonntagsschule und staune aber auch, dass es oft nachher nicht weitergeht. Und darum liegt so viel Verantwortung in unseren Sonntagsschullehrern und Lehrerinnen, das so deutlich zu machen. Aber ich sage euch, wenn man sich mit Gottes Wort auseinandersetzt und merkt, wie Jesus jede Geschichte vom Abraham, vom Mose durchdringt und alles, Halleluja, das ist etwas, wo einem, also wo mich enorm aufstellt und bestätigt, dass Jesus Christus in der Zeit jetzt, wo wir sind, da ist, dass er ansprechbar ist und dass wir durch ihn kann den lebendigen Gott kennenlernen, der uns jetzt noch verborgen ist. Halleluja. Amen. Das ist so etwas Gewaltiges. Und ich werde mit euch drei Punkte heute anschauen über Jesus. Das Erste ist, Jesus Christus ist Gott. Gott ist das, was über allem steht. Gott ist eine Person, die sich in einer Dreifaltigkeit offenbart hat. Gott ist das, wenn die Welt vorbei ist, wo noch da ist. Er ist schon vorne gewesen. Gott ist der, der uns geschaffen hat. Gott ist der, der jeder Mensch mal vor ihm muss stehen. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott kennenlernen. Das ist der einzige Weg zum Frieden finden in seinem Leben. Und jetzt sagt uns die Bibel ganz klar, Jesus Christus ist nicht nur, wie das viele falsch verstehen, Gottes Sohn, zweite Wahl. Nein, Jesus Christus ist selbst Gott. Lesen wir zum Beispiel in Johannes 1, 18, niemand hat Gott je gesehen als der Eingeborene, der selbst Gott ist. Und in des Vaters Schoß ist. Habt ihr das verstanden? Da gibt es keine Diskussion. Im Hebräerbrief steht, durch ihn sind die ganzen Welten gemacht, die ganzen Galaxien. Jesus ist Gott. Ein zweiter Beleg, den ich euch mitgebracht habe, dass mich das mal wirklich wieder in unser Herz hineinbringt. Ihr merkt, ich wollte euch stärken, Jesus ist es. Niemand anders, Jesus ist es. Da steht zum Beispiel in Hebräer 1, ich habe jetzt das schon eingeblendet, nein, noch nicht, dort steht, der Anfang schnell haben, Gott, dein Thron steht von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und hast gehasst die Ungerechtigkeit. Und jetzt kommt der Hammer. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deiner Gefährten. Habt ihr das gemerkt? In Gott gibt es keinen Unterschied. Da ist der Vater, da ist der Sohn, da ist der Heilige Geist. Und Gott, da steht, darum hat dich, o Gott, Jesus, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. Jesus, du hast geliebt die Gerechtigkeit und hast gehasst die Ungerechtigkeit. So könnte man sagen, grau sagen. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie kein deiner Gefährten. Das ist ein Zitat, das im Hebräerbrief aufgegriffen wird, also aus dem Psalm 45, 7 und 8 wörtlich kommt. Und gerade in dem Kapitel 1 vom Hebräerbrief, hey, da schnallt es ab, was da für Jesus für Herrlichkeitsbegriff genommen werden. Jesus ist Gott und Jesus hat auch keinen Grund gegeben oder keinen Anlass gegeben, etwas anderes zu denken als er, dass er Gott ist. 26 Mal hat er im Neuen Testament, in Gottes Wort, in der Heiligen Schrift, hat er gesagt, ich bin. Zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das Ich Bin, wie es im Griechischen steht, das Ego I Me, das heißt nicht nur Ich Bin, sondern das heißt, ich bin der Ich Bin. Ich bin, ich bin. Und das ist genau das Gleiche, wie der Gott im Alten Testament, unser Gott im Alten Testament, Mose angesprochen hat, bei dem Feuerbusch, der nicht verbrannt ist. Wo der Mose fragt zu Gott, wie soll ich dem Volk Israel sagen, dass du heißest? Und dann sagt Gott zu ihm, sag ihnen einfach, Yahweh, ich bin der Ich Bin. Und jetzt sagt Jesus, als Gott, das genau gleich, Yahweh heißt, ich bin Gott. Und dann sagt er, ich bin Gott, Yahweh, die Auferstehung und das Leben. Hören Sie das noch? Ich bin Gott, die Auferstehung und das Leben. Ich bin, wenn ihr jemanden braucht, zu mir kommt. Ich bin Gott, Yahweh, das Brot des Lebens. Ich bin Gott, Yahweh, der gute Hirte. Wir kommen nicht zu einer unterklassigen Person, wenn wir zu Jesus kommen, sondern wir kommen zum Schöpfer selber. Es ist absolut gewaltig. Lesen wir mal das erste Kapitel im Hebräerbrief. Dort steht ganz klar, was durch Jesus gemacht wird. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Ich habe das ganze Kapitel gerade auswendig gelernt. Es hat mich so fasziniert. Er muss wissen, wenn mir Jesus begegnet, begegnen wir nicht dem Bodenpersonal von Gott, sondern wenn mir Jesus begegnet, begegnen wir im Wesen Gottes, seiner Ausstrahlung. Alles hat Gott in Jesus Christus zusammengebündelt und ihr werdet keine Offenbarung haben, wo an Jesus Christus vorbeigeht, weil er hat gesagt, alles habe ich in Jesus Christus hineingelegt. Alles, was Jesus über den Vater sagt, so bin ich. Alles, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, so bin ich. Und nichts anderes. Ihr könnt keine Offenbarung haben über Gott, außer durch Jesus Christus und durch seinen Geist. Alles andere, Sektierertum und Esoterik und weiss nicht was alles. Kommt und entscheidet euch ganz neu heute, sagen, Jesus, du bist mein Gott. Halleluja. Du bist Gott, der Schöpfer von allen Dingen. Das Zweite, was wir anschauen wollen, ist, Jesus Christus ist Mensch geworden. Also Gott hat sich das tatsächlich gemacht, dass er Mensch geworden ist. Das ist ein wichtiger Schritt, den dürfen wir nicht vergessen, dass Gott, wo es nicht nötig hat, Mensch geworden ist. Und dann lesen wir im Philipperbrief, Jesus Christus, und es steht wieder, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Habt ihr das verstanden? Auf einer Stufe mit ihm stand. Auf einer Stufe nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufen wie ein Diener. Also erlebe mir, dass Gott Jesus, wo auf der gleichen Ebene ist wie sein Vater und der Heilige Geist, auf die Stufe von einem Mensch geht. Er wurde einer von uns, ein Mensch unter Menschen, wie alle anderen. Wisst ihr, was eine Amöbe ist? Eine Amöbe, das ist so ein ganz kleines Viechli. Das ist ein Zettel Millimeter groß. Ein Millimeter ist das und zehnmal kleiner ist eine Amöbe. Welcher Mensch kommt auf die Idee, sein Leben, seine Herrlichkeit, die Möglichkeiten zum Schwimmen gehen, auf Berge gehen, Schiff fahren, Pizza essen, ein Sandwich zu nehmen nach dem Gottesdienst? Wer würde das aufnehmen und sagen, ich werde jetzt eine Amöbe, ein Zettel Millimeter groß. Ich habe einen Auftrag, eine Liebe für die Amöbe. Ich setze mein Leben ein. Wir können uns nicht vorstellen, was Jesus für eine Herrlichkeit zurückgelassen hat. Über alle Dimensionen. Es steht im Psalm 103, er hat seinen Thron über den Himmel errichtet. Das heißt eigentlich im Neudeutsch über allen Dimensionen. Die Mehrzahl ist nicht Nummer 3. Das muss enorm viel sein. Und über allem, was geschaffen ist, hat Gott seinen Thron errichtet. Und jetzt in aller Herrlichkeit, wo Versorgung und Wohlsein und Liebe vom Vater, Heiliger Geist, wird er ein Amöbe. Welcher Mensch hätte das gemacht? Wenn das jemand macht, dann kann das nur sein aus absoluter Liebe. Aber ich habe nicht so eine Liebe zu Amöben. Weil im Teppich kann auf einem Quadratzentimeter 10'000 Amöben sein. Aber Gott hat so eine herzliche Liebe zu uns, dass Gott Jesus ein Mensch wird. Leute, wir schmecken doch den Gestank der Sünde schon gar nicht mehr. Wir schmecken das nicht mehr. Wir haben uns daran gewöhnt, an die Sexplakate von Beate Use. Wir haben uns gewöhnt im Fernsehen, wenn halb Blut etwas angedeutet wird. Wir haben uns gewöhnt. Das ist für Jesus absolut schrecklich. Schrecklich. Aber er liebt die Menschen in dem Dreck. Er liebt uns. Darum ist er Mensch geworden. Durch Maria hat der Sohn Gottes die menschliche Hülle angenommen. Eine menschliche Gestalt. Aber nicht, dass Jesus von einem Mensch gezeugt worden wäre. Jetzt kommt das ganz Spezielle. Jesus ist vom Heiligen Geist in Maria gezeugt worden, dass er das Gewand der Menschen anlegen kann. Aber er ist gekommen wie der erste Adam, der von Gott geschaffen worden ist, direkt und also ohne Sünde eigentlich in die menschliche Hülle gekommen. Und das ist etwas absolut Gewaltiges. In der Gestalt vom Aussehen und wie er sich gegeben hat, wie ein Mensch, wie der erste Adam. Und der Teufel hat keine Ahnung gehabt. Er hat keine Ahnung gehabt, was ihn da erwartet, wo Jesus gekommen ist. Der Teufel ist verklopft, er wusste, da kommt etwas Neues. Aber er hat sofort erkannt, dass Jesus nicht in seiner Herrlichkeit als Gott gekommen ist, sondern Jesus ist gekommen in der Schwachheit von einem Menschen. Er hat müssen essen, er musste austreten, er musste laufen, wenn er irgendwo hingeht. Er ist so knebelig gewesen, er hat sich tatsächlich bewegen müssen wie ein Mensch. Er hat gewusst, dass Jesus, wenn er ein Wunder tut, das Wunder nur kann tun, wenn er Gott absolut gehorsam ist. Der Teufel hat sich gesagt, wenn Jesus so schwach ist wie der erste Adam, dann kann ich ihn auch zu Fall bringen wie der erste Adam. Die Bibel berichtet, wie der Teufel ihm in der Wüste die verdrehte Wahrheit ins Gesicht gelogen hat. Eltern wissen das, wie das ist. Wenn so ein Kind mal versucht, man weiß genau, dass es nicht stimmt, aber mit einer Energie von Selbstüberzeugtheit, Mami, die Schocke, die ist in meinem Zimmer gelegen. Nein, die habe ich nicht. Nein, die hat sich selber geöffnet. Jesus hat sofort geblickt in seine Reinheit, dass ihm das Wort verdreht ins Gesicht gelogen wird. Er ist absolut Gott treu geblieben. Und der Teufel hat die theologische Elite, er hat den Pöbel, die Schikaria von Jerusalem, so aufgestachelt, dass sie in einer geistigen Umnachtung gerufen haben, Kreuzigung, Kreuzigung. Das haben die nicht aus sich selber gemacht. Die waren schon so in dem Sumpf drin, dass sie von dem Geist der Welt angetrieben worden sind, so einen Seich zu brüllen. Doch Jesus Christus ist standhaft geblieben. Jesus Christus ist der einzige Mensch, muss ich das mal vorstellen, der einzige Mensch, der über die Welt gegangen ist, in der Schwachheit von einem Menschen, ohne zu sündigen. Sein Erscheinen dort mal, fast vor 2000 Jahren, ist so eindrücklich gewesen, und das vergessen wir oft, dass man die Zeitrechnung auf Jesus Christus geeicht hat. Nicht auf den Berse und nicht auf den Michael Schumacher, nicht auf den Libarski oder wie sie alle heißen, die grossen bekannten Leute, Lewandowski und Messi oder Ronaldo. Nein, die kommen kein neues Zeitalter rüber. Jesus Christus ist, das haben wir, das spüren wir nicht mehr. Aber es ist so, Jesus war so eine beeindruckende Person, dass wir die Zeitrechnung auf sein Datum gesetzt haben. Möchtest du das mal vorstellen? Das hat es vorher nicht gegeben, nachher auch nicht mehr. Wir sind ja dankbar. Aber das ist der Hammer. Das ist absolut gewaltig. Jesus war 100% Mensch. einzigartig von Gott geboren, schwach wie ein Mensch, einer von uns geworden, aber ist ohne Sünde geblieben. Er hat immer widerstanden. So einen wunderbaren Mensch hat es vorher nicht gegeben, nachher nicht. Er ist wunderbar, ist so wunderbar herrlich. Alles, was man über Menschen definieren kann, muss man über Jesus definieren, weil er ist der Mensch nach Gottes Wohlgefallen. Ein dritter Punkt zu Jesus. Jesus Christus ist Retter. Ja, das sage ich mir oft so einfach. Aber müsst ihr mal vorstellen, Jesus ist mit dem Retter, mit dem Namen umeinander gegangen. Jesus, oder das hebräische Yeshua, heisst nichts anderes als Retter. Jeder, der Jesus gerufen hat, hat gesagt, Retter. Ist uns das bewusst? Jesus ist Retter. Er ist, das ist Nomen, Nomen ist Omen. Der Name ist Programm. Jesus hat gar keine Möglichkeit gelassen, ihn nicht als Retter zu nennen. Sogar die Pharisäer mussten ihn Retter nennen. Schlimm genug gewesen. Aber dass es dann noch ist, ist ja noch viel entsetzlicher gewesen für Leute, die nicht glauben. Errettung ist das grosse und zentrale Thema in der Bibel. Manche glauben, dass Gott zuerst die Schöpfung geplant hat und gesagt hat, da sind Galaxien, da sind Sonne, Mond, Sterne, dann machen wir noch einen Planeten namens Erde, dann machen wir, pflanzen wir Menschen drauf, mit denen man es ganz gut hat, Schöpfung. Aber das war nicht das Erste. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, dass Gott, der Vater, mit Gott, seinem Sohn, im allerersten Moment die Rettung durchgesprochen hat. Das schauen wir jetzt gerade miteinander an. Dort heißt es im Petrusbrief, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von dem nichtigen Wandel eurer Väter, sondern mit dem teuren, kostbaren Blut Christi, eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er war zwar vor, ehe der Welt grundgelegt wurde, auserwählt, aber offenbart am Ende der Zeit um euretwillen. Da steht ganz klar, er war ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde. Und das ist ganz interessant. Das heißt für dich, bevor die Welt seine Umlaufbahn erreicht hat und bevor du einen Namen hast im Buch von deiner Mutter, hat Jesus Christus dich schon gesehen. Er ist ein allwissender Gott. Und er ist jetzt auch in dem Moment da. Er ist da. Er ist Gott. Lehnt das zu. Ich möchte das nicht von der Gefühlsebene zulassen, sondern von eurem Geist. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis und bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Aber das heisst, wir müssen auch die Schale wieder ein bisschen öffnen. Herr, ich bin da, red zu mir. Bevor Gott durch Jesus Christus die Welt geschaffen hat, hat er mit seinem Sohn das zentrale Thema von der Rettung durchgesprochen. Er hat zu seinem Sohn gesagt, mein Sohn, wir werden jetzt gemeinsam viele Galaxien schaffen, 30 Millionen, 60 Millionen und dann auch eine Erde. Wir werden Menschen schaffen, die uns gleich sind, aber die Menschen werden in ihrer Freiheit, die sie von uns überkommen, eine falsche Entscheidung treffen. Sie werden eine Entscheidung treffen, ohne uns leben zu werden. Sie werden sich unserem Feind, dem Satan, in die Hand geben. Ein Mörder von Anfang an. Und darum müssen wir jetzt etwas planen, damit die Schöpfung nicht in Grauen, in Tränen, in Verzweiflung und in Hoffnungslosigkeit untergeht. Wir müssen etwas planen. Wir geben ihnen die ganze Freiheit. Sie werden sich falsch entscheiden und wir müssen jetzt schon etwas planen. Wir müssen einen Rettungsplan entwickeln, damit Menschen, die von uns abgefallen sind, dass wir sie zurückgewinnen können. Es muss ein universaler Rettungsplan sein. Es muss ein Plan sein, der alles, die ganze Schöpfung umschlingt oder einfasst oder für alle ist. Sie muss zwei Hauptkriterien erfüllen. Das erste ist, sie muss unserer Liebe entsprechen. Ich glaube, da ist eine Folie. Ja. Sie muss unserer Liebe entsprechen, denn wir, Gott, sind Liebe. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in der Predigt gesagt. Der hebräische Verständnis von Liebe heisst nicht, dass man will lieben, sondern wenn Gott Liebe ist, ist er Quelle von der Liebe. Da gibt es kein Ende. Wenn er Liebe ist von seiner Identität, dann sprudelt das die ganze Zeit nur Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Das ist sein Wesen. Also Gottes Wesen, der Rettungsplan muss dieser Liebe entsprechen. Der Rettungsplan muss für alle Menschen gelten und es muss für alle reichen. Er muss die Schuld und die Sünde vollkommen wegbringen. Es darf nicht sein, dass es nochmal etwas dazu braucht, sondern es muss vollkommen weg sein. Er muss absolut freiwillig sein, denn Freiwilligkeit, erst in Freiwilligkeit kann Liebe entstehen. Menschen müssen selber entscheiden, will ich mich lieben lassen, will ich mich retten lassen oder will ich verloren gehen. Nur freiwillige Liebe ist Liebe, darum stellen wir alles. Der Rettungsplan muss so sein, dass es freiwillig ist. Und zweitens, der Rettungsplan darf unserer Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht widersprechen. Er muss absolut kompromisslos unserer Heiligkeit entsprechen. Darum frage ich dich, mein Sohn, bist du bereit? Bist du bereit, eines Tages Mensch zu werden? Bist du bereit, für die Menschen als Stellvertreter am Kreuz für ihre Sünden zu sterben? Bist du bereit, mein Sohn, die Strafe der Menschen selber zu tragen? Sie können es nicht. Bist du bereit? Und dann hat der Vater seinem Sohn geschildert, was das Drama von der Menschwerdung auf sich hat. Er hat zu seinem Sohn gesagt, einer von deinen Freunden wird dich verraten. Man wird dich anspeuzen, man wird dich niederstiefeln, man wird dir eine Dornenkrone auflegen, man wird dich wie ein Hund durch die Gassen treiben, man wird dich verachten, man wird dich verspotten. Man wird dich an ein Kreuz heften und dann unter grössten Schmerzen wird man das Kreuz aufrichten und im Boden rammen für dich. Unerträgliche Schmerzen. Und dann werde ich die ganze Sünde von allen Menschen, von allen Zeiten in einem Blick auf dich werfen. Und wir, ich Gott, der Vater und du, mein Sohn, werden zum ersten Mal getrennt sein. Ohne Kontakt. Denn ich werde gerecht sein und Gerechtigkeit kann die Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden. Wir werden getrennt sein. Du wirst dann im Finsternis abgestoßen. Aber der Tod kann dich nicht festhalten, weil du nicht für deine eigene Sünde stirbst, sondern du stirbst für die Sünde der Menschen. Du trägst die Sünde der Menschen und darum muss dich der Tod auch wieder freigeben. Er kann dich nicht festhalten. Du tust die Sünde der Menschen, die dir so viel Schmerzen bereiten, die kannst du abstreifen, weil du in dir die Reinheit bist und ich werde dich auferwecken. Bist du bereit, mein Sohn, Jesus, der Christus zu werden? Und Jesus hat gesagt, vor Jahrmillionen, ja, ich bin bereit. Ist eine wahnsinnige Geschichte, oder? Es ist für mich, das darf man nicht zu nahe an sich annehmen, das zerbrichst. Jesus, der Gott ist, wird Mensch und lässt sich von uns zerbrechen, um unser Retter zu werden. Wenn es um Rettung geht, muss man natürlich immer sagen, dann geht es auch um Verlorensein. Es ist ein absoluter Quatsch, jemanden zu retten, der nicht verloren ist. Ich kann jetzt auch nicht mit dem Notfallpack durch die Stadt durchgehen und einen gesunden Mann gerade packen, Herz vibrieren, dass er wieder kommt. Er ist ja schon da. Man muss schon verloren sein, um gerettet zu werden. Niemand will... wo Gott schwimmen will, aus dem Wasser gerupft werden mit dem Rettungsring, wenn er nicht verloren ist. Das ist Blödsinn. Also Verlorenheit, das muss uns klar sein, es muss jemand verloren sein, wenn es um Rettung geht. Es gibt verschiedene Dimensionen vom Verlorenseins. Das erste ist, du verlierst deine Socken. Das ist so das Alltägliche. Wäschmaschinen fressen scheinbar Socken. Und die findet man nicht mehr. Und nach einem Jahr sind sie plötzlich wieder da. Das ist das eine. Oder ein Kugelschreiber. Man verliert einen Kugelschreiber. Ah, oh, den hat man so geliebt. Aber nach einem Jahr weisst du es nicht mehr. Sie sind ersetzbar. Eine zweite Dimension vom Verlorensein ist, wenn ein Mensch verloren geht. Wenn ein Kind am Abend nicht mehr heimkommt. Und die Eltern in der Verwandtschaft rumtelefonieren. Den Freunden anrufen. Du, habt ihr meinen Bub gesehen? Und dann der ängstliche Griff zum Telefon, um den Kriminalpolizei anzurufen. Mein Sohn ist nicht heimgekommen. Mir geht es heute noch so unter die Haut im 2010, wo der Mirko verschwunden ist. Er wäre heute 21. Am nächsten Freitag, am 3. jährt sich das zum 11. Mal, dass er verschwunden ist. Einfach verschwunden. Er ist nicht heimgekommen vom Skaterpark. Man hat ihn gesucht. Über 1000 Beamte waren im Einsatz, freiwillige Helfer. Ein Tornado-Jet war im Einsatz mit der Wärmebildkamera. Man hat ihn nicht gefunden. Zümpf hat man richtig, man ist durch die Zümpf gegangen, durch die Wälder, man hat ihn nicht gefunden, Mirko. Dort mal 10-jährig. Nur sein Velo hat man gefunden. Und dann ist es bis im Januar gegangen, vom September bis im Januar, sind 5 Monate, wo man gesucht hat, wo man gekämpft hat. Und Anfang Januar hat man seine Leiche gefunden, abgelegt in einem Sumpfgebiet unter einem Baum. Das ist absolut schrecklich. Die Dimension von der Verlorenheit. Der einzige Trost, den man hat, dass der Mirko schon Christ war. Er war wiedergeboren. Er hat Royal Rangers besorgt von einer christlichen Gemeinde. Er war wiedergeboren. Und das Verrückte ist, was die Zeitungen überhaupt nicht verstanden haben, seine Eltern haben den Mörder vergeben. Wissen Sie, was Vergebung heisst? Lass. Ich muss das selber immer wieder durchschwitzen. Aber Leute, es gibt noch eine dritte Sache von Verlorenheit, die absolut jede Dimension von der Grausamkeit übertrifft. Merkt euch das. Das ist, wenn ein Mensch das Rettungsangebot von Gott ablehnt. Wenn ein Mensch auf dieser Welt lebt, heute am Gottesdienst sitzt oder irgendwo Gottes Wort sagt, nein, ich will damit nichts tun. Das ist absolut die schlimmste Dimension von Verlorenheit, wenn so ein Mensch muss vor Gott in der Ewigkeit vom Himmel stehen und Gott sagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Und ich habe das jetzt Luther gesagt, ganz bewusst, weil es ist so, dass Gott durch Mach und Bei. Verlorenheit, Point of No Return, das ist nicht mehr korrigierbar. Man kann nicht verloren sein, vor Gott stehen und dann noch gerettet werden. Es geht nicht. Das ist die schlimmste Art von Verlorenheit. Und die Bibel sagt, die Feuer vom Gewissen werden ihn fressen. Er wird in der Verlorenheit sein. Schon im Totenreich, aber auch später in der Verdammnis. Und es wird brennen in ihm, weil er weiß, dass er die Chance hat, sich zu bekehren. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn du 1000 Mal am Tag das durchdenkst, dass du dort mal doch hättest können. Das ist das Feuer, das die Leute quält. Und ein Feuer, das kein Ende findet. Weil die Existenz ist dem Wesen dann gegeben. Er wird nicht einfach irgendwie sich im Nirvana auflösen, wie das uns gesagt wird. Nein, er wird auch nicht als Stein auf die Welt kommen. Das ist Quatsch. Es ist im Gesetz, einmal zu leben. Und dann das Gericht. Und dann ist das gesprochen. Und das ist jetzt das Schwere, was ich so ungern sage. Ich möchte gerne den Leuten sagen, oh, Gott liebt euch. Aber wer die Liebe, die Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus ablehnt, dass er seinen Sohn sich trennt, ans Kreuz schlägt, brutal mit Krankheit und Schmerzen zuschmeißt und dann ins Tiefste abwirft und dann sagt, nein, das brauche ich nicht. Liebe ist unendlich, aber nicht grenzenlos. Das ist ein grosser Unterschied. Liebe ist immer für uns Menschen da. Und das Leben auf der Welt ist eine Gnadenzeit. Darum frage ich einfach jetzt am Schluss, bist du bereit? Gott hat seinen Vater gefragt. Ich frage dich, bist du bereit? Wenn du Jesus Christus nicht kennst, bist du bereit, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Vater, vergib mir. Himmlischer Gott, vergib mir meine Schuld. In Jesus Christus hast du mir das Angebot gegeben, ich will das annehmen. Reinige mich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und ich will dir nachfolgen. Du bist meine Zuflucht und meine Sendung zugleich. Bist du bereit? Ich lade dich ein. Wenn wir nachher einen Abschluss haben, wir sind dann und ich sind noch da. Komm und wir zeigen dir im Gebet, wie du Jesus Christus kannst in dein Leben einladen. Und das andere ist, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist und du merkst, es bremst, es stockelt, Jesus. Wenn du einfach an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich brauche Jesus ganz neu. Ich brauche Vergebung. Ich sündige schon 20 Jahre die gleiche Sünde und ich komme nicht davon los. Dann nutzt das. Er hat uns gesandt, das Predigen, das Himmelreich ist da in Kraft. Und die Dämonen, die dich plagen, rauszuschmeißen. Kranke gesund zu machen. Das ist auch die Einladung jetzt an dich. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Amen. Predigt ist fertig, Botschaft sind ihr gefüllt bis an den höchsten Rand. Blubbert es gegen raus. Amen.